Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und üblicherweise sind wir zwei Historiker, die sich eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und so, dass der eine nicht weiß, was er ihm erzählen wird. Aber wir sind jetzt tatsächlich in einer, wie soll ich sagen, irregulären Folge. Wir sind in unserem neuen Format Feedgag. Und in diesen Folgen, für alle, die das noch nicht gehört haben oder diese Folge als erste Folge hören unseres Podcasts, ist ein Feedback-Format zu den Folgen des Vormonats, beziehungsweise also mehr oder weniger zu den Folgen des Vormonats. Und hier sprechen wir über Feedback, das wir bekommen haben zu diesen Folgen, das aber zu ausführlich war, als dass wir es am Anfang der darauffolgenden Folge erwähnen würden. Das heißt, wer jetzt mit dieser Folge einsteigt, kann sie natürlich anhören. Sinnvoller ist es natürlich, irgendwas anderes auszuwählen aus unserem Archiv, das ja mittlerweile schon über 350 Folgen umfasst. Also ich würde raten, eine der vorherigen Folgen anzuhören oder ein paar der vorherigen Folgen, bevor er oder sie sich auf eine Feedgag stürzt, weil das ja dann immer referenziert gewisse Folgen, die wir schon gemacht haben. Und wenn man die nicht gehört hat, dann ist es wahrscheinlich einfach fad und vielleicht sogar spoilerhaft, was wir auch nicht wollen.
Ja. Was du sagen wolltest, Richard, das ist jetzt eine Laberfolge und nicht typisch für die Themenfolgen.
Richtig. Gut, dann das letzte Mal haben wir, also bei der letzten Feedgag-Folge, haben wir das Ganze eröffnet mit einer Review, die wir erhalten haben auf Apple Podcast. Mhm. Und ich würde das jetzt gern wieder machen und diesmal würde ich aber einfach der Balance halber eine vorlesen, die nicht so negativ war. Einfach okay. Quasi Review des Monats.
Ja, sehr gut. Neue Kategorie.
Ja. Überschrift ist sensationell und die Review geht so. Super Podcast, unaufgeregt, wird sehr Interessantes über dies und das erzählt. Besonders angenehm ist, dass beide nicht besonders intelligent drüber kommen wollen, sondern zu ihrem fehlenden Wissen auch im Fach Geschichte stehen. Finde ich eine gute Review, weil es uns ganz gut zusammenfasst eigentlich. Oder?
Absolut. Und das ist ja auch Teil des Konzeptes, dass wir uns nicht hier als Allwissen darstellen und jeden historischen Fakt kennen, sondern dass es einfach auch völlig normal ist, das meiste nicht zu wissen.
Ich bin ja nur dankbar, dass in dieser Review steht, dass beide nicht besonders intelligent rüberkommen wollen.
Ja.
Und nicht, dass beide nicht besonders intelligent rüberkommen. Das wäre schlimmer.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch Absicht, dass es so formuliert ist. Also vielen Dank für die Review. Uns sehr gefreut hat. Wie alle auch.
Sehr
also wer uns Feedback in dieser Form geben will, wir lesen die alle und freuen uns. Wir können da natürlich immer nicht drauf reagieren, weil das ist ja nichts, wo wir Kommentare oder so mit hinterlassen können. Insofern steht das immer so ein bisschen
fest. Ich glaube, das können wir auch irgendwie nochmal wiederholen für grundsätzlich Feedback, das wir erhalten, sei es jetzt auf Apple Podcasts, wo es einfach ohnehin nicht funktioniert zu antworten, aber auch Twitter oder Instagram oder per E-Mail, dass wir die Dinge alle lesen, aber wir haben leider mittlerweile nicht die Ressourcen, alles zu beantworten. Also uns nicht böse sein, wenn Feedback geschrieben wird. Wir freuen uns immer sehr darüber und wir versuchen dann ja auch, wenn es bezugnehmend auf eine Folge ist, es dann in der Folge oder eben jetzt in so einem Feedback einzubauen. Aber ja, grundsätzlich freuen wir uns einfach immer sehr, wenn wir diese Rückmeldungen kriegen.
Sehr gut, Richard. Dann starten wir mal thematisch. Wie ging es dir im letzten Monat? Was hast du erlebt?
Was habe ich erlebt? Ich habe einige Folgen gemacht.
Sehr gut.
Ich habe einige Folgen gemacht. Zum Beispiel habe ich eine Folge über Vallada gemacht. Die Poetin des andalusischen Spaniens. Und einige schöne Rückmeldungen bekommen. Dario schreibt auf Twitter, kleine Anmerkung zur heutigen Folge, weil ihr erwähnt ein Gedicht, das von Ibn Saidun, ihrem Liebhaber, geschrieben wurde. Und er meint zu diesem Gedicht, das Gedicht mit allen Endungen auf Un, welches du erwähnst, hat alle Endungen auf Un, da dies eine Kasusendung, Un für Nominativ, anzeigt, in diesem hohen Sprachregister von Gedichten. In den Umgangsdialekten des Arabisch werden diese weggelassen. Zu finden sind diese Endungen noch in sehr formellem Hocharabisch, sowie im Koran, dessen Arabisch näher beim Arabisch dieser Gedichte ist. Also noch ein bisschen mehr Details zu dieser Art des Gedichts und warum das auch so speziell war zu jener Zeit. Also geht er als quasi eines seiner berühmtesten Gedichte, die er geschrieben hat.
Ja, diese Sachen, die lassen sich durch die Übersetzung wahrscheinlich halt überhaupt nicht übertragen, ne?
Ja, na, natürlich nicht. Also es war ja auch so, dass in der Folge habe ich einige Dinge eben übersetzt auf Deutsch, einige davon habe ich eben nur Englisch vorliegen gehabt, die habe ich dann vom Englischen ins Deutsche, also alles, was hier wirklich an Poesie und so weiter drin gesteckt ist, ist mehr oder weniger verschwunden im Zuge dieser doppelten Übersetzungen. Noch was Christine schreibt bezüglich, weil ich erwähne ganz am Anfang den Minnesang und ich sage allerdings nicht Minnesang, sondern Minnegesang. Und sie schreibt: Hallo Richard, GHG353 ist wirklich eine klasse Folge. Das Thema schneidet gleich mehrere relevante und aktuellere Forschungsparadigmen der Altgermanistik an. Beispielsweise schreibende Frauen, transkulturelle Perspektiven in der Literatur des Mittelalters, insbesondere arabisch-europäische Kulturkontakte. Und die Folge ist ganz besonders schön erzählt. Schreibt sie auch. Eine kleine Anmerkung zur Einleitung. Die korrekte Gattungsbezeichnung lautet Minnesang, nicht Minnegesang. Die falsche Form hört man häufiger mal und das mag kleinlich klingen, aber du weißt ja sicher, wie WissenschaftlerInnen mit ihren Fachtermini sind. Danke nochmals für die schöne Folge, viele Grüße, Christine. Also ja, der Vollständigkeit halber und auch Korrektheit halber hier sei gesagt, das heißt Minnesang, nicht Minnegesang, so wie ich es gesagt habe. Aber ich finde es auch immer schön, wenn ich so Feedback kriege, weil ich es immer super finde, so von Expertinnen und Experten zu hören.
Oh ja.
Wir wildern ja in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Ja. Und es gibt zu jedem Bereich etliche Menschen, die sehr viel mehr darüber wissen als wir. Und deswegen finde ich es immer super, wenn wir diesbezüglich dann auch Feedback kriegen.
Und die sich dann auch freuen, dass wir diese Themen aufgreifen und dann auch uns nicht völlig in der Luft zerreißen, sondern dann einfach so ja, kleine Hinweise geben. Das ist echt schön.
Ja. Gut, das war Feedback zu Valada. Soll ich gleich weitergehen?
Lass mich mal nur eine kurze Sache. Bei der Halsbandaffäre habe ich eine Hinweisgeberin vergessen, nämlich Angelika. Die hat mir das auch geschickt und da habe ich die E-Mail leider überlesen. Also Angelika, hiermit bist du auch genannt als Hinweisgeberin für die Halsbandaffäre.
Was ja Hinweise und so weiter angeht, da hat sich's bei mir ziemlich gebessert dadurch, dass sie mittlerweile mir all meine Mails, die ich jemals gekriegt habe, an meine Feedback-Adresse, dass sie mir die runtergeladen habe und durchsuchbar gemacht habe. Das war ja bei mir immer ein grundsätzliches Problem. Und deswegen bin ich mir, zumindest wenn ein Hinweis per E-Mail reinkommen ist, mittlerweile relativ sicher, dass ich alle Leute erwähnen kann. Aber das Ding ist ja auch, wir kriegen dann auch Hinweise per Twitter teilweise und solche Dinge und dann aufgrund der Fülle der Hinweise, früher habe ich das alles so händisch dann eingetragen in eine Datenbank und jetzt läuft es eben meistens über diese Automatisierung mit den E-Mails, die ich mir teilweise dann auch weiterleiten lasse in andere Tools und so weiter. Aber kommt halt noch immer vor, dass wir dann Dinge übersehen, vor allem, weil wir oft auch die Geschichten dann Jahre später machen, nachdem wir den Hinweis gekriegt haben. Manchmal schlüpft so ein Mail dann halt durch.
Ja, ganz genau. Bei mir ist es auch so, ich lasse inzwischen alles in ein Tool laufen, automatisch, wo ich es auch durchsuchen kann. Aber manchmal ist es dann doch, in dem Fall glaube ich, lag es am Suchbegriff, also an der Schreibweise des Begriffs.
Wenn es dann nicht zusammengeschrieben ist oder wenn es nicht genauso heißt,
ganz genau, ja.
Drinsteht. Ja, das ist. Naja, es ist ein iterativer Prozess. Ja? Wir nähern uns einer beinahen Komplettheit an, alle Leute nennen zu können, die uns Hinweise geschickt haben.
Wir arbeiten zumindest dran.
Wir arbeiten dran. Gut, dann mache ich gleich weiter. Ich habe Feedback auch bekommen zum englischen Schweiß. Du erinnerst dich noch, der englische Schweiß, diese unangenehme Epidemie des 15. und 16. Jahrhunderts. Ich habe medizinisches Feedback erhalten von Corbinian. Eines davon habe ich in einem kurzen Feedback-Teil der darauffolgenden Folge schon erwähnt. Und zwar spreche ich irgendwann davon, dass die mögliche oder die wahrscheinliche Todesursache dann tatsächlich Dehydrierung war. Und er weist mich darauf hin, dass der verringerte Wasserhaushalt medizinisch gesprochen als Dehydratation bezeichnet wird. Er schreibt dann aber auch noch was zu den Regimen. Du erinnerst dich, ich habe vom englischen Regime gesprochen,
ja,
unter anderem, und vom niederländischen Regime in der Behandlung der Patienten und Patientinnen. Und er schreibt, dass auch heute von Therapieregimen gesprochen wird. Er schreibt, meistens, wenn mehrere Medikamente gleichzeitig verabreicht werden und verschiedene Kombinationen gewählt werden, zum Beispiel Hepatitis C, Therapieregime, etc., kommt hier am ehesten vom lateinischen regere, lenken oder gerade richten.
Ah.
Und Eine Sache, die ich auch angesprochen habe, dass ja vornehmlich junge Männer diese Krankheit bekommen haben.
Mhm, ja.
Er schreibt dazu bezüglich der Tatsache, dass vermehrt bei immunkompetenten Patienten schwere Verläufe beschrieben wurden. So habe ich der Wikipedia-Artikel zum Zytokinsturm ans Herz gelegt. Hier wird auch der Boden zum SARS-CoV-2 geschlagen, welches in letzter Zeit seine traurige Berühmtheit erlangt hat. Und ich habe mir diesen Wikipedia-Artikel angeschaut. Und ich lese das kurz vor, was es mit diesem... ich glaube, ich habe es okay verstanden, zumindest diesen Absatz zum Zytokinsturm. Im Zuge einer Immunreaktion werden Zytokine gebildet, um weitere Immunzellen zu aktivieren, worauf diese an den Ort der Entzündung wandern und ebenfalls Zytokine bilden. So wird die Immunreaktion verstärkt. Bei einem Zytokinsturm werden Leukozyten so stark aktiviert, dass die Immunreaktion nicht automatisch abklingt, was üblicherweise geschieht, wenn das Antigen nicht mehr vorhanden ist. Infolge eines Zytokin-Freisetzungssyndroms oder eines Zytokinsturms eben versammeln sich viele Immunzellen am Ort der Entzündung. Sie bilden verschiedene Zytokine, Radikale und Gerinnungsfaktoren, die die Funktion eines Gewebes beeinträchtigen, bis hin zum Organversagen. Das heißt quasi eine Überreaktion des Immunsystems.
Mhm. Interessant.
Also danke Corbinian für diese medizinische Einordnung. Dann... aus einem anderen Fachbereich habe ich von einem Experten ein Mail bekommen, und zwar von Andreas. Andreas schreibt, ich bin Doktorand der quantitativen Wirtschaftsgeschichte und befasse mich in zwei Projekten mit dem Sprachwechsel in Europa von Latein zu den Vernakularsprachen, also den Sprachen, die die Leute halt gesprochen haben dort.
Ja, was Vernakular?
Vernacular im Englischen ist einfach die Umgangssprache.
Ah, okay, ja. Hm.
Und du erinnerst dich ja, dass ich davon gesprochen habe, dass es diesen Unterschied gegeben hat zwischen der Art und Weise, wie publiziert wurde in Großbritannien und im Heiligen Römischen Reich.
Mhm.
Und dass das in England viel später gekommen ist. Und er korrigiert mich diesbezüglich und schreibt, zu diesem Thema wollte ich auch gerne auf einen kleinen Fehler in der aktuellen Folge hinweisen. Richard setzt den Sprachwandel in gedruckten Werken im englischen Sprachraum auf Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts. Tatsächlich ist der Wechsel in der dominierenden Drucksprache von Latein zu Deutsch bzw. Englisch fast gleichzeitig, also im Heiligen Römischen Reich. Er schreibt HRE, also Holy Roman Empire.
Ja.
Er forscht nämlich in England, das ergibt Sinn. Also im Heiligen Römischen Reich, direkt nach der Reformation in England in den 1520er, frühen 1530er Jahren. Um circa 1550 machten in England Werke auf Englisch dann bereits circa 90% der gedruckten Werke aus. Schreibt dazu auch noch, in Deutschland änderten sich die relativen Mehrheitsverhältnisse nochmal temporär zu Ende des 16. Jahrhunderts, da es einen starken Anstieg von gedruckten Werken in Latein gab, vor allem durch Academia bedingt, unter anderem wurden nun auch regelmäßig Dissertationen, die alle auf Latein waren, gedruckt.
Mhm.
Und er verweist dann auch noch auf ein aktuelles Forschungsprojekt, da können wir dann den Link dazu auch noch in die Shownotes dieser Folge packen.
Sehr gut. Das ist ja auch ein super spannendes Thema mit diesem Sprachwechsel. Also, weil man kann sich diese Welt sich so schwer vorstellen, die wirklich so auch in Latein kommuniziert hat. Noch keine Jahrhunderte nach Untergang des Römischen Reichs. Es waren so ohnehin weniger Leute, die lesen und schreiben konnten, aber trotzdem.
Ja, war einfach die Bildungssprache, gell?
Ja.
Nein, ist sehr spannend. Eben auch dieser Übergang. Also vielen Dank für den Hinweis und die Richtigstellung meiner Behauptung. Schließlich habe ich noch ein weiteres Feedback erhalten. Ich glaube, das ist sogar auf unserem Blog erwähnt worden. Und zwar eine literarische Fußnote. Ein Verweis auf den Roman Wolf Hall, beziehungsweise auf Deutsch Wölfe von Hilary Mantel.
Mhm.
Ich lese es mal vor. Im Roman Wölfe, Original Wolf Hall von Hilary Mantel, spielt der englische Schweiß eine zentrale Rolle. Dort bekommt man in einer Geschichte hautnah mit, wie Menschen zu Mittag erkranken und am Abend tot sind. Also Hilary Mantel ist ja wahrscheinlich ein Begriff, oder?
Ja, Begriff schon, aber ich habe noch nichts von ihr gelesen.
Ich habe auch noch nichts von ihr gelesen, aber ich lese immer wieder über sie und ich lese vor allem eben auch darüber, dass sie immer sehr gelobt wird dafür, wie relativ historisch akkurat diese historischen Romane sind, die sie schreibt.
Mhm.
Also Wolf Hall ist ja rauf und runter gefeiert worden und ausgezeichnet mit allen möglichen Dingen.
Naja.
Ja, muss ich jetzt einmal lesen in dem Fall.
Sehr gut, ja, vielleicht eine gute Urlaubslektüre.
Eine gute Urlaubs. Welcher Urlaub, Daniel?
Ja, wir hatten jetzt Sommerpause letzte Woche.
Wir machen nicht nur keine Sommerpause, wir machen sogar extra Folgen.
Ja. Ja. Was ist denn da los?
Gut, ja, das war Feedback zu englischem Schweiß.
Sehr gut.
Ich sollte noch sagen, Dürnberg ist die Person gewesen, die mir diese literarische Fußnote hinterlassen. Und ich glaube, es ist auch auf unserer Website zu den jeweiligen Folgen. Es lohnt sich immer auch, wer ein bisschen mehr Feedback sehen will, das wir kriegen, dazu auf unsere Website zu gehen und sich einfach die Kommentare dort anzuschauen. Da ist viel Wertvolles drin.
Absolut. Und auch alle, die uns schreiben, wenn es was ist, was für alle relevant ist, dann bitte kommentieren, weil dann haben alle was davon und nicht nur wir.
Genau.
Genau.
Außer es ist jemand, der uns in der Luft zerreißt, weil es völlig falsch ist. Das bitte einfach per Mail an uns schreiben und nicht auf dem Blog veröffentlichen.
Richard, dann springe ich mal dazwischen. Mhm. Ich habe in der letzten Feedgag-Folge einen Podcast über das Kartenspiel Magic the Gathering empfohlen. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die diesem Spiel auch sehr zugetan sind. Und es haben sich auch ein paar gemeldet, die gerne mal spielen wollen. Daher dachte ich mir Folgendes, wenn sich eine Gruppe hier in Hamburg findet, könnten wir mal ein kleines HörerInnen-Treffen machen und eine Runde Commander oder Pauper spielen. Vielleicht wird sich jetzt auch noch so der Sommer anbieten, also wir könnten was rausmachen im Stadtpark oder so. Also deshalb, wer Lust hat, schreibt mir am besten an daniel@geschichte.fm, dann koordiniere ich das mal.
Sehr gut.
Und passend noch zu dem Thema, ist richtig cool, ich habe ein sehr besonderes Geschenk bekommen. Von Lysander, Syrina und Dorian. Die haben mir nämlich zwei Magic-Karten geschickt. Aber nicht irgendwelche Karten, sondern zwei Karten, die signiert sind von den Künstlern, die die Karte gestaltet haben. Und es sind auch zwei Karten aus recht alten Editionen. Also die sind noch aus den 90ern. Und sehr gut. Das ist richtig cool. Die werden natürlich einen Ehrenplatz bei mir bekommen. Also vielen Dank an euch, Lysander, Syrina und Dorian.
Sehr gut. Weil wir gerade dabei sind, Dinge, die wir erhalten haben von Hörerinnen und Hörern. Wir haben eine Postkarte gekriegt von Robert und Stephanie. Und zwar, Robert und Stephanie haben Urlaub gemacht in Kroatien. Und sie waren in Senj. Erinnerst du dich an Senj in Kroatien? Du hast nämlich einmal eine Folge gemacht.
Ach, die Uskoken-Folge. Die Uskoken-Folge, die Rote Zora.
Ja. Sie waren in Kroatien, waren in Senj und haben sich eben an diese Folge erinnert. Mhm. Finde ich großartig sowas. Ja.
Diese Urlaubsgrüße sind echt cool, weil dann sieht man auch, also wir haben die auch ganz oft bekommen aus Florenz, die gerade den Dom besucht haben und gesagt haben, hier, sie haben die Folge gehört. Sowas ist voll cool, weil dann sieht man auch so, weil wir erzählen diese Geschichte hier in unserem Kammerl, aber eigentlich geht es ja um die Welt, von der wir erzählen und das ist halt cool, wenn man dann auch sieht, dass die Leute auch dann dort sind.
Naja, wir sitzen hier im Kammerl und die Leute gehen raus und schauen sich die Sachen tatsächlich an.
Ja, das ist schön.
Das ist da. Ja, vielleicht müssen wir irgendwann einmal so ein Format machen, wo wir immer vor Ort auch was erzählen.
Habe ich tatsächlich schon geplant und es gibt bei mir einen Ordner, der heißt Vor Ort, Gag vor Ort.
Also hin und wieder haben wir das ja auch gehabt, wenn du zum Beispiel Interviews geführt hast mit jemandem. Naja. Wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wir haben dieses Gespräch schon geführt in einer dieser Feedback-Folgen.
Haben wir auch schon.
Gut, ja, okay, gut. Lassen wir es trotzdem drin. Man kann es ja nicht oft genug sagen. Ja. Vor Ort Folgen müssen kommen.
Absolut.
Irgendwann einmal. Gut. Daniel, zu DeLorean haben wir ja auch viel Feedback erhalten zu dem DMC-12 und zu dieser Geschichte. Und ich habe das in der letzten Folge auch schon angemerkt, wahnsinnig viele DMC-12s sind unterwegs, also auch in Deutschland, wie es scheint.
Oh ja.
Weil wir fast täglich Hinweise bekommen von Leuten, die einen gesehen haben oder vielleicht selber einen haben.
Ja.
Ist außergewöhnlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon ein paar Optionen für ein Shooting, also das sollten wir irgendwann mal angehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter, die Podcast-Kollegen von Methodisch Inkorrekt haben tatsächlich ja schon mal mit dem DMC-12 gedreht. Sind sehr, sehr cool.
Ja, natürlich habe ich es gesehen, weil wenn die uns erwähnen, quasi mit unserem Handle, dann sind meine Notifications voll für die nächsten paar Tage. sind ja Berühmtheiten.
Auf jeden Fall. Zu Recht.
Ja, das habe ich gesehen. Sehr schön. Eine Sache noch, du sprichst ja von einem Buch, oder?
Ja.
In dieser Folge, das du verwendet hast dafür. Und du hast im Vorfeld zur Aufnahme dieser Folge, hast du mir die Geschichte der Ausleihe oder der Leihe dieses Buches erzählt. Damals, als du es mir erzählt hast, habe ich noch nicht gewusst, um was für ein Buch sich handelt, weil du mir ja nicht sagen hast können, was für ein Buch es ist, bevor du die Folge mit mir aufgenommen hast. Aber ich habe eins und eins zusammengezählt. Diese Geschichte ist irgendwie so lustig. Deswegen magst du sie jetzt vielleicht unserem geneigten Publikum erzählen, wie das gegangen ist mit diesem Buch, das ja so rar ist, dass es nur in dieser einen Bibliothek war und du deswegen dich außer Haus begeben hast müssen, um es auszuleihen, und da ist ein bisschen was schiefgegangen.
Oh ja, also dieses Buch oder dieses Ausleihen, das hat mich echt zur Verzweiflung gebracht. Also ich habe dieses eine Exemplar gefunden in Hamburg. Ich wusste, ich muss dieses Buch jetzt haben, sonst schaffe ich das mit der Vorbereitung nicht. Und gehe in die Bibliothek, ich sehe, dieses Buch ist da, ich nehme es in die Hand, muss aber erst noch meine Karte aktualisieren. Gehe dann also zum Counter, lass meine Karte aktualisieren, will das Buch ausleihen, ich habe das Buch in der Hand und gehe zu diesem Schalter und lege es da hin und plötzlich wird das Buch eingezogen, es macht so flupp und es geht so aufs Fließband und ich habe es zum Rückgabeschalter gegeben und nicht zum Ausleihschalter. Und ja, dann dachte ich, okay, jetzt wartest halt ein bisschen, weil irgendwann wird das Buch ja wieder zurückkommen. Und es hat dann tatsächlich 3 Tage gedauert, bis das Buch wieder da war. Und ich habe das Buch dann vorgemerkt, weil ich dachte, okay, dann kommt es gleich zu mir und ich werde informiert, wenn das Buch dann bereit liegt. Und dann stand irgendwann nach einem halben Tag stand da in der Suche und dachte, oh nein, das Buch ist verloren gegangen.
Gut, aber zumindest weißt du jetzt, was so die durchschnittliche so Turnaround-Time ist von einem Buch, das zurückgeben wird, bis es dann wieder zur Verfügung steht.
Oh ja.
Aber ich meine, das muss ja auch was mit dem System gemacht haben, weil es war ja wahrscheinlich im System als nicht ausgeliehen und dann wird es da reingeschoben in dieses Ding, wo eigentlich die Dinge reinkommen, die ausgeliehen sind, oder?
Genau, ja.
Das heißt, es hat wahrscheinlich im System dann auch für Verwirrung gesorgt, was hier passiert ist mit diesem DeLorean-Buch.
Wahrscheinlich einige Fehlermeldungen, so das Buch liegt hier, obwohl es gar nicht ausgeliehen ist, was ist da los? Nur weil einer nicht so schlau war, das Buch auszuleihen, statt, also wirklich bitter, weil, weißt du, ich habe das Buch in der Hand und dann ist es weg. Nur weil ich das nicht kapiert
habe. Apropos nicht wahnsinnig intelligent rüberkommen wollen, gell?
Absolut. Also ja, wird mir jedenfalls nie wieder passieren. Die Rückgabeschalter, und es steht auch Rückgabe da, es ist nicht so, dass man das, dass es so versteckt wäre, dass man das aus Versehen mal machen könnte. Das ist eigentlich schon sehr eindeutig, der Rückgabeschalter. Aber ich kannte die aus der Bibliothek oder auch aus der Wien-Bücherei, weil das ist so ein, da musst du die Bücher auf so ein bestimmtes Feld legen und dann werden die erkannt, weil die einen Magnetstreifen innen haben.
Ja, die werden.
Und so hat es nämlich auch für mich ausgeschaut, deshalb habe ich es da hingelegt. Aber das war eben, ja, dann wird es so weggezogen und dahinter siehst du dann ein Fließband und dann habe ich das Buch so über dieses Fließband wegfahren sehen. Und dachte mir, nein, das Buch, ich brauche es noch für die Vorbereitung.
Naja. Tja, und jetzt weiß unser Publikum auch, warum manche Folgen geplant sind, aber dann ein bisschen später kommen.
Genau.
Weil das Lesematerial aus Versehen zurückgegeben wurde, anstatt ausgeliehen wurde.
Aber es gab auch sehr gutes und schönes Feedback zur Folge. Eine Sache möchte ich noch erwähnen zum Namen, weil du in der Folge ja auch nachgefragt hast, weil DeLorean klingt ja jetzt nicht wirklich rumänisch. Und Marius weist uns darauf hin, dass sein Vater DeLoreanu geheißen hat. Und das ist dann amerikanisiert worden zu DeLorean. DeLoreanu.
Yeah.
DeLoreanu heißt wohl auch, schreibt Marius, aus den Hügeln kommend. Und auch eine sehr interessante Ergänzung hat Lena gemacht. Die hat nämlich darauf hingewiesen, dass der Anwalt von DeLorean, der hat später O.J. Simpson und Michael Jackson verteidigt. Und jetzt pass auf, aktuell verteidigt er Justin Bieber.
Wer ist das?
Den Namen habe ich nicht gegoogelt, aber es gibt eine Folge im Podcast You're Wrong About, wo sie ausführlich über diesen Anwalt und den DeLorean-Prozess sprechen.
Ja, verstehe. O.J. Simpson und Michael Jackson und jetzt Justin Bieber. Was hat denn Justin Bieber ausgefressen?
Ja, ich glaube, der hat momentan so ein bisschen Schwierigkeiten. Zum einen hat er, glaube ich, geht es um einen Plagiatsfall bei einem seiner Songs und der hat wohl jetzt so ein paar Ausfälle gehabt, wo er betrunken Auto gefahren ist und vandaliert hat und sowas, solche Sachen gemacht hat.
Na gut.
Aber da bin ich in den Details nicht firm.
Nicht sehr firm, verstehe schon. Eben auch nicht.
Eine letzte Sache noch, der verrückte Geschichte Twitter-Account. Der hat relativ gleichzeitig zur Veröffentlichung unserer Folge auch einen Zurück in die Zukunft-Fakt gepostet und der ist sehr lustig, nämlich der Mr. Fusion, mit der am Ende dann die Zeitmaschine antreibt, ist in Wahrheit eine Kaffeemühle von Krups. Und diese Kaffeemühle, wenn man die sieht, dann erkennt man auch, dass es eine Kaffeemühle ist.
Ja, ja.
Der Designer ist Hans-Jürgen Precht und das ist wiederum der Vater von Richard David Precht.
Es hängt halt alles zusammen. Yes. Ja. Was so Props in Filmen und so weiter angeht, ich glaube, da gibt es eigene Seiten, ich glaube, es gibt sogar ein Subreddit dazu, wo sie sich anschauen, was die ursprünglichen Geräte waren, die dann halt irgendwie so verändert worden sind, um vor allem eben in so Science-Fiction-Serien oder Filmen irgendwelche Geräte darzustellen. Ja. Und da passt es gut mit einer Kaffeemaschine.
Oh ja, eine Kaffeemühle.
Sehr schön. Was ist mit DeLorean-Feedback von deiner Seite?
Das war's, ja.
Sehr gut. Dann habe ich noch ein Feedback frisch eingetroffen, weil der Zeitpunkt, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist ja erst einen Tag nach der Veröffentlichung der Mary Kingsley-Folge, die ich gemacht habe, gekommen. Und zwar weist mich Johannes darauf hin, dass David Livingstone, den ich erwähnt habe in der Folge, dass der nicht gestorben ist auf der Suche nach dem Ursprung des Kongo, sondern dem Ursprung des Nils. Ja. Also falscher Fluss. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, hat Livingstone tatsächlich einen Ursprung eines Flusses gefunden und war der Meinung, es ist der Ursprung des Nils, aber es war tatsächlich der Ursprung des Kongo.
Ah, okay.
Also es um das Ganze noch komplizierter zu machen. Okay. Es gibt einen gewissen Zusammenhang. Ich habe das aus diesem einen Buch, das ich referenziert habe, und entweder muss ich es falsch gelesen haben oder es steht tatsächlich falsch in diesem Buch, aber die Verwirrung hier ist irgendwie verständlich, weil es tatsächlich um beide Flüsse geht, irgendwie.
Ist tatsächlich jetzt eigentlich dieses Wort, das so inflationär vorkommt? Oder war das ein anderes Wort?
Nachdem es dir jetzt aufgefallen ist, ist es tatsächlich, ja.
Okay, sehr gut.
Es gibt so einen launigen Artikel auf der SZ, den ich vor kurzem vertwittert habe. Und ich weiß, dass tatsächlich ein Wort ist, das ich gern verwende, weil es passt einfach sehr oft.
Ja, tatsächlich, ja.
Und ich glaube, ich verwende es aber nicht in der Art und Weise, wie es moniert wird in diesem Artikel, in SZ, in dieser Glosse. Halbschuldig, würde ich sagen. Ich bin meine Aufzeichnungen durchgegangen und Aufzeichnungen sind ja nicht immer so, wie soll ich sagen, Reinschrift oder so, wie wir es dann tatsächlich sagen. Aber es steht schon einige Male tatsächlich drin, weil es halt oft auch so eine gute Überleitung ist.
Ja.
Beziehungsweise um Bedeutung rauszustreichen von irgendwas. Aber ja, Spracheigenheiten. Früher bin ich kritisiert worden für, dass ich viel quasi sage. Ich glaube, das habe ich ein bisschen zurückgefahren mittlerweile oder schneide es zumindest raus, wenn möglich. Jetzt ist es halt tatsächlich, aber ja, so ist halt mit Sprache. Was haben wir dann?
Sehr schön. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ich wollte dich tatsächlich nicht unterbrechen.
Es ist okay. Ich habe nur noch eine Sache, auch von Johannes, was er schreibt, was lustig ist, aus der Popkultur. Er schreibt nämlich, in dem Film Per Anhalter durch die Galaxis ist Martin Freeman alias Arthur Dent auf der Kostümparty am Anfang als David Livingstone verkleidet. Und Zooey Deschanel ist als Darwin verkleidet und beide kommen darüber ins Gespräch, dass niemand ihre Kostüme erkennt.
Sehr schön.
Also ja, wer den Film gesehen hat, ich glaube, ich habe ihn gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Gut, Daniel, das wäre es mit Feedback von meiner Seite. Hast du noch Feedback zu...
Und ich hätte noch eine kleine Ergänzung zur Mary Kingsley-Folge.
Ah ja?
Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Während der Aufnahme bin ich im Auto gesessen.
Oh ja, natürlich.
Es ist manchmal der Bus im Hintergrund durchgefahren. Ich habe immer auf leise gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Kann sein, dass es das ein oder andere Mal durchkommt. Und mir ist es wirklich, seit wir diesen Podcast machen, noch nie passiert, dass ich in der Unterkunft so schlechtes Netz hatte, dass wir nicht aufnehmen konnten. Und in dem Fall war es so, ich war so in der Edge-Hölle. Es ging nichts. Es gab nur einen Fleck im Garten. Also ich musste das aus dem Haus gehen und dann gab es so einen Fleck. Da ging ein bisschen was durch, aber es war wirklich marginal. Und dann habe ich mir gedacht so, mal genial, ich habe die beste Soundkabine überhaupt dabei. Ich kann mich einfach ins Auto setzen. Bis mir aufgefallen ist, jetzt hat draußen 35 Grad und es ist völlig egal, wo ich sitze. Diese Kabine ist quasi eine Sauna. Naja.
Das Lustige ist ja, wir haben ja so ein kleines Outtake am Schluss, wo du mit mir sprichst, während ich gerade nicht am Mikrofon sitze, weil ich aufstehen habe müssen, um an die Tür zu gehen, weil es geläutet hat. Ja. Und dort hört man nämlich, also unsere Audio-Software hat es versucht rauszufiltern, aber da hast du, glaube ich, die Autotür aufgemacht, während ich nicht da war, um ein bisschen dir Luft zuzufächern.
Genau. Oder?
Und da hört man nämlich dann den Verkehr im Hintergrund und so weiter. Während der Aufnahme selber, also ist relativ gut gedämmt eigentlich. Muss ich sagen, ich habe nie irgendwie einen Bus oder so gehört, während wir gesprochen haben.
Also
du hast das Mikro halt immer so runtergedreht.
Genau, ich habe das Mikro runtergedreht und dann die Tür aufgemacht und immer, wenn ich was sagen wollte, schnell die Tür zu und wieder hochgedreht.
Das erinnert mich auch an die Zeiten, wenn es so heiß war in meinem kleinen Kämmerchen hier. Wenn es Sommer war und du zum Beispiel Erfolge mit einem Experten oder Expertin gehabt hast und ich wusste, gut, da kommt jetzt ein bisschen ein längerer Teil, wo ich sicher nichts sagen muss. Dann habe ich auch das Mikro runtergedreht und meinen Ventilator wieder angemacht, um mir zumindest für kurze Zeit einen Luftstrom zuzuführen.
Mir ist ja danach eingefallen, ich hätte ins Parkhaus fahren sollen. Das mache ich das nächste Mal.
Ins Parkhaus.
Da ist es schattig und es gibt so Parkhäuser, die, weiß nicht, dann 3-4 Stockwerke hochgehen und da habe ich dann auch ganz gutes Netz. Da hätte ich es, glaube ich, machen sollen. Mhm. Da wäre auch weniger Verkehr im Hintergrund. Ja. Ja, das nächste Mal dann.
Gut, aber stell dir vor, es, weißt du, die Leute sehen dich dann da drin und denken sich, was macht dieser Typ da in diesem
Auto? Das ist auch cool, weil ich bin vor einem Wohnhaus gesessen.
Kopfhörer.
Das war wirklich so. Ich bin vor einem Wohnhaus und es gab so einen Mann, der ist 3-mal ums Haus gegangen, immer wieder so zufällig rein, hat wieder eine Tüte rausgebracht, ist wieder rein. Und ich meine, der wollte sicher gucken, was ich da so mache, weil das komisch wahrscheinlich ausgesehen hat, dass ich da so mit Kopfhörern und Headset da im Auto sitze.
Naja, der hat halt gedacht, du machst Observation oder so.
Wahrscheinlich. Wie unauffällig ist das denn?
Oh man, sehr gut.
Ja, dann haben wir es mit dem Feedback, oder?
Haben wir es mit dem Feedback. Wir haben ja hier auch Kategorien, eine Kategorie, die du eingeführt hast, das letzte Mal. Und zwar eine Podcast-Empfehlung. Jeder von uns gibt eine Podcast-Empfehlung ab. Podcast des Monats nennen wir es jetzt einfach einmal, nachdem diese Folgen ja monatlich erscheinen sollen.
Du weißt ja auch, warum wir diese Kategorien brauchen, Richard, oder?
Ja, weil wir sonst keine Möglichkeit fänden, irgendwie das ganze Werk abzuschließen.
Na, wenn wir so schlechte Moderatoren sind, dass wir sonst einfach nur vor uns hinschwimmen würden. Wir müssen uns irgendwie festhalten.
Und jetzt haben wir diese Pfeiler.
Ja, genau.
Dann Pfeiler, Podcast des Monats. Daniel, machst du den Anfang?
Sehr gerne. Mein Podcast des Monats ist diesmal der Rasenfunk. Den kann man echt nicht genug empfehlen. Wird moderiert von Max Jakob Ost und der macht wirklich grandiose Arbeit. Das ist ein fantastisches Projekt und meiner Meinung nach der beste Fußballpodcast auf dem Markt.
Und sehr gut.
Der macht so krasse Sachen. Ich weiß ja, du interessierst dich nicht so sehr für Fußball, Richard.
Korrekt.
Aber der macht halt wirklich so krasse Sachen. Wie am Ende der Saison zum Beispiel gibt es immer den Rasenfunk Royal, wo er ausführlich mit Expertinnen und Experten über jeden Bundesligaverein spricht. Und es dauert dann halt locker mal über 20 Stunden.
Was? Über 20 Stunden? Eine Folge?
Diese Folge. Also er stückelt es dann in 6 Folgen, weil das, ich glaube, Auphonic oder so kann nur 5 oder 6 Stunden auf einmal bearbeiten. Das heißt, er muss es dann in einzelne Folgen packen.
Oh man.
Und das macht er wirklich jede Saison. Das ist wirklich fantastisch. Oder jetzt zum Beispiel zu Turnieren macht er jeden Tag eine Folge.
Ja, aber sind die diese 20-Stunden-Folgen, sind die ungeschnitten? Oder wie braucht man ja einen Monat, um das Ding fertig zu schneiden?
Deshalb sage ich ja, es ist wirklich krass, was der da an Arbeit und Zeit reinsteckt. Das ist unfassbar. Und der muss Ja, guckt sich ja zum Beispiel auch, weil er macht ja auch zu jedem Bundesligaspieltag, gibt es dann die Schlusskonferenz, wo er auch über jedes Spiel spricht und dazu muss er auch jedes Spiel gesehen haben. Das heißt, jede Woche muss er sich irgendwie, 9 Bundesliga-Partien sind es immer, das heißt, er muss sich dann 9 Fußballspiele anschauen am Wochenende.
Ja, und, gut, wenn man es mag, gell?
Und von ihm stammt auch der 11-Leben-Podcast, wo es um das Leben von Uli Hoeneß geht, von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört.
Gehört, ja.
Das ist nämlich auch für alle interessant, die sich nicht unbedingt für Fußball interessieren, weil es letztlich so eine Geschichte der Bundesliga ist, aber so eingebettet in die Entwicklung der Gesellschaft seit den 70er Jahren. Also das ist wirklich, mich hat wirklich selten ein Podcast so gefesselt. Das ist wirklich fantastisch gemacht.
Sehr gut.
Also
Rasenfunk. Was ist die Adresse oder gibt es eine Website?
Das Ganze findet man unter rasenfunk.de. Da gibt es dann einen Sender, der Rasenfunk, und da gibt es dann 3 Formate. Wir werden das dann auch in den Shownotes verlinken.
Sehr gut.
Ja, Richard, hast du auch einen Podcast-Tipp?
Ich habe einen Podcast-Tipp und zwar Her Story von Jasmin Lörchner. Kennst du den?
Ja, natürlich längst abonniert.
Sehr gut. Also ist wahrscheinlich kein ganz unbekannter Podcast für all jene, die uns regelmäßig hören und sich für Geschichtspodcasts interessieren, weil ist mittlerweile ja schon sehr erfolgreich. Und ist ein Podcast, der sich fokussiert auf die Geschichten von Frauen aus der Geschichte. Sehr interessant auch hier, dass es zwar sehr spezifisch ist vom Fokus, aber eben auch nicht so dieses, jede Frau, die besprochen wird, ist irgendwie so die beste Frau aller Zeiten oder so. Ja. Also es ist keine automatische Glorifizierung und auch nicht irgendwie Schwarz-Weiß-Malerei, sondern ein Podcast, wo Frauen besprochen werden, die einen Einfluss auf die Geschichte gehabt haben, die einflussreich waren, die unsere Geschichte mitgestaltet haben, aber eben oft, wie es der Fall ist, nicht in den Geschichtsbüchern landen. Es gibt auch so einige Überschneidungen mit Folgen, die wir gemacht haben. Also Margarete Schütte-Lihotzky aus unserem Frühwerk.
Oh ja, die Einbau.
Hast du ja Folge gemacht.
Die Erfindung der Einbauküche.
Ja, genau. Da hat sie ja Folge gemacht. Und Jinga, wo ich, glaube ich, letztes Jahr eine Folge drüber gemacht habe. Jinga aus Angola. Aha. Also damals noch nicht Angola. Da hat sie ja Folge gemacht drüber. Und ist auch interessant, weil es ist auch so, der ganze Podcast ist auch so eine One-Woman-Show. Ja. Also auch so gebootstrapped im Grunde, so wie wir eben, aber nicht zwei Personen, sondern nur eine Person. Und sowas finde ich immer sehr beeindruckend. Derzeit, glaube ich, auf Sommerpause, aber das bedeutet, man kann sich einfach durch das Archiv wühlen und ist dann vielleicht bald up to date, wenn dann die Sommerpause vorbei ist.
Sehr gut. Ja, also wirklich sehr zu empfehlen, höre ich auch jede Folge, wenn eine neue rauskommt, wirklich immer sehr spannende Themen.
Gut. Daniel, zum Glück haben wir ja noch einen quasi Grundpfeiler unserer Feed-Gag-Folgen, ja. Nämlich das Gespräch. Also wir haben es ja ursprünglich so genannt, es sollte ein vertiefendes Gespräch zu einem Thema sein. Das erste Mal war es ein Gespräch mit jemandem, der was über ein Thema geschrieben hat, das wir noch gar nicht behandelt haben. Letztes Mal war es ein Crossover mit Mord auf Ex. Und diesmal würde ich sagen, ist es zum ersten Mal tatsächlich so etwas Vertiefendes zu einer Folge, die wir gemacht haben. Mhm. Es ist nämlich so, wer uns schon seit einiger Zeit hört, regelmäßig hört, erinnert sich vielleicht an eine Folge über einen Mann, der am falschen Ort aus dem Flugzeug gestiegen ist. Mhm. Erwin Kreuz. Und am Ende dieser Folge war es so, dass wir nicht gewusst haben, was tatsächlich aus Erwin Kreuz wurde. Und unsere Hörerschaft ist ja derart, dass sie sich da gerne auch einbringen beziehungsweise uns helfen bei solchen Dingen. Und es haben sich einige gemeldet. Unter anderem hat sich auch ein freier Journalist gemeldet. Und zwar Sebastian Dalkowski. Der hat sich gemeldet bei uns und er ist freischaffender Journalist und er würde da auch gern mehr rausfinden über das restliche Leben von Erwin Kreuz, das nirgendwo aufzufinden ist, also keine Informationen. Und er hat es tatsächlich getan und wir haben dann darüber gesprochen, was aus Erwin Kreuz wurde. Allerdings zu jener Zeit, als wir das gemacht haben, wollten wir nicht irgendwie eine eigene Folge drüber machen und wir haben auch irgendwie kein Format gehabt, wo wir das unterbringen können. Und deswegen habe ich ein Interview mit Sebastian geführt und dann haben wir das Ganze auf unserer Website veröffentlicht. Viele Leute haben das deswegen auch nicht gehört, weil sie unsere Website nicht besuchen oder weil sie es nicht mitgekriegt haben, dass ich das gemacht habe. Und deswegen werden wir jetzt dieses Gespräch, das ich mit Sebastian Dalkowski geführt habe, das war im November 2021, deswegen werden wir das jetzt hier als den zweiten Teil unserer Feedback-Folge veröffentlichen.
Genau. Ja?
Erwin Kreuz, ein Update.
Und warte mal, stopp jetzt. Wer jetzt noch nichts von Erwin Kreuz gehört hat, der springt noch mal kurz zurück zu GAG 294, hört sich die Folge an über Erwin Kreuz und springt dann nochmal zurück hier zum Feedback.
Genau. Ich glaube, in dem Gespräch, das ich mit Sebastian geführt habe, erwähne ich das am Anfang eh auch. Also es kommt jetzt wahrscheinlich eh auch, dass man noch zurückgehen soll und sich das anhören, um den gesamten Mehrwert auch wahrnehmen zu können, der in dieser Extra-Folge liegt.
Sehr gut, fantastisch. Ja, danke dir, Richard, dass du das gemacht hast. Das war sehr gut.
Ja, danke Sebastian, dass du das gemacht hast für uns. Vielleicht nochmal, ihr erwähnt es ja in der Folge auch, aber Sebastian, wer ein bisschen mehr über ihn wissen will, er hat ein Literaturprojekt, das heißt 1000 Zeichen, und zwar auf Instagram, also instagram.com/1000Zeichen.
Richard, wie viel schreibt er da eigentlich immer?
Er schreibt 1000 Zeichen, Daniel. Deswegen auch der Name des Accounts.
Ach so.
1000 Zeichen mit Leerzeichen ohne Überschrift.
Sehr gut.
Wie es auch auf Instagram steht.
Ja, wunderbar, Richard.
Gut, dann. In diesem Fall kommt jetzt also mein Gespräch mit Sebastian über Erwin Kreuz und was aus ihm wurde.
Sehr gut. Und wir hören uns Mittwoch wieder.
Wir hören uns Mittwoch wieder, wie immer. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Geschichten aus der Geschichte, die auch nur hier auf unserer Webseite existiert. Sie existiert deswegen hier nur auf unserer Webseite, weil es ist was Außergewöhnliches. Es ist nämlich ein Update zu einer Geschichte, die wir gemacht haben. Und zwar ist es ein Update zur Erwin-Kreuz-Folge. Folge 294 hat sich herausgestellt als eine unserer beliebtesten Folgen. Allerdings blieb einiges offen, vor allem blieb auch offen, was wurde aus Erwin Kreuz. Also die letzten Infos, auch die wir im Podcast erwähnt haben, kamen so ungefähr um das Jahr aus dem Jahr 1985 rum. Und wir haben dann deswegen auch am Ende dieser Folge auch dazu aufgerufen, dass wer auch immer in der Nähe wohnt, wer ihn gekannt hat oder kennt, weil zu jenem Zeitpunkt wir eben auch nicht wussten, ob er überhaupt am Leben ist oder nicht, dass die Personen sich eventuell bei uns melden, damit wir einfach rausfinden können, was aus ihm wurde. Und eine Person, die sich bei uns gemeldet hat diesbezüglich, ist Sebastian. Und Sebastian ist jetzt hier am anderen Ende dieser Leitung, wenn man so will.
Hallo.
Servus, Sebastian. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
Ja, gerne. Bin 38 und spreche mit dir hier gerade aus einer Dachgeschosswohnung in Mönchengladbach. Bin Journalist und als solcher natürlich an oder daran interessiert, Dinge herauszufinden. Mhm. Und hörte die Folge und war wie so viele Leute irgendwie begeistert. Es hinterließ eigentlich bis auf das Ende so ein gutes Gefühl, dass da so jemand aus Versehen am falschen Ende der USA landet, in Anführungszeichen falsches Ende, und dann da so gut aufgenommen und behandelt wurde, statt ausgeraubt zu werden. Hörte dann euren Aufruf, dass ihr was rauszufinden, weil ihr auch nicht wisst, wie es weiterging. Und ich ahnte, wahrscheinlich ist der beste Teil schon der, den ihr gebracht habt, weil wenn man auch danach nichts mehr von ihm gehört hat. Aber das, da fühlte ich mich angesprochen und da war mein Ehrgeiz geweckt, da rauszufinden, was aus ihm wurde. Genau.
Sehr gut. Was wurde aus ihm, Sebastian?
Ja.
Vielleicht sagst du uns einfach, du kannst uns ja vielleicht erklären, was so deine Herangehensweise war, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst und deine Journalisten-Geheimnisse ausplauderst.
Ja.
Aber was hast du denn gemacht?
Gut, also zugeben muss ich ja, die erste Info kam ja noch von dir oder beziehungsweise die hatte euch schon jemand zugeschickt, dass Erwin Kreutz leider nicht mehr lebt und im Jahr 2010 in einem Pflegeheim verstorben ist. Mhm. Und der Ort war Peiting in Bayern, ungefähr 100 Kilometer entfernt von dem Ort, wo er wohnte, als er in die USA geflogen ist. Und man kann dann einfach mal die Kommunen anschreiben und fragt dann mal, okay, wann ist er genau gestorben und wo? Und dann, wenn sie nett sind, geben sie einem die Informationen so. Ein Ort stellte mir nachher eine Rechnung aus, oder das vorher zu sagen.
Okay.
Schöne Grüße nach Adelsried.
Waren die Informationen wenigstens?
Die stimmten, genau. Aber ich hatte noch keinen Auftrag gegeben. Aber 10 Euro, das ist okay.
Fürs Ausheben der Akten.
Ja, und die, also manche geben einem die Informationen so, manche nicht. Es war schwierig sonst, also dann wusste ich zwar so ungefähr die Lebensdaten, aber dann, habe ich angefangen in dem Ort, wo er wohnte, nicht Bohnstetten, sondern Adelsried, direkt daneben, dann einfach in Facebook-Gruppen zu schreiben oder solche Dinge, oder ich habe geguckt, welche Vereine sind da, und dann mit alten Leuten, die ihn vielleicht noch kennen, und so kam ich dann auf seine Adresse und so seinen Vermieter, und man wurschtelt sich sozusagen durch, ohne System eigentlich.
Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube im Zuge meiner Vorbereitung für die Folge habe ich gesehen, war er nicht auch Teil von einem Musikverein in Adelsried?
Also die Information ist mir nicht untergekommen. Mir hat sein Vermieter erzählt, er war eigentlich sehr wenig eingebunden in Vereinen im Dorf. Also
was für sich schon außergewöhnlich ist in einem kleinen Dorf, oder?
Ja, also das waren irgendwie, ich weiß nicht, 1-2000 Einwohner. Und ich habe jetzt niemanden gefunden, der mit ihm persönlich so bekannt war. Und auch sein Vermieter, und der war irgendwie Jahrzehnte oder mindestens, also er hat da 12 Jahre gewohnt in Adelsried, der wusste nicht viel über ihn zu erzählen, außer dass er so still und so introvertiert war. Mhm. Und ich glaube, viel gesprochen haben die nicht. Und
wir sprechen jetzt hier aber über einen Zeitraum, nachdem er in Bangor war, oder?
Also gelebt hat er in diesem Ort von 72 bis 84.
Okay.
In dieser Zeit wohnte er wohl immer zur Untermiete bei diesem Mann. Und er war, glaube ich, schon vorher so ein Einzelgänger. Genau. Und danach scheint es sich noch eher verstärkt zu haben. Vielleicht auch ein bisschen ausgelöst durch den dann ja am Ende doch Misserfolg in den USA.
Aber es passt irgendwie, finde ich. Also, dass er so diese sich allein auf den Weg macht in die USA, zur Celebrity wird und dann kehrt er wieder zurück nach Deutschland und ist wieder der Einzelgänger und quasi verschwindet wieder so ein bisschen.
Ja, also was ich mir auch tatsächlich interessant finde, ist, wie er da plötzlich so ein ganz anderer Typ war in den USA. Ob es einfach war, weil es so eine Ausnahmesituation war und er sich da auch nicht zurückziehen konnte. Er musste ja Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen und fand das dann wahrscheinlich auch alles gut, was da passierte. Ich weiß nicht, ob die Menschen in dem Ort einfach ihm gegenüber freundlicher eingestellt waren als in so einem bayerischen Dorf, wo man vielleicht,
also, Also was meine Erfahrung angeht mit den USA, vor allem wenn man irgendwie auf Leute trifft, die man vorher nicht gekannt hat, die und auch wenn Leute dann immer so sagen, ja, es kommt nicht von Herzen und was weiß ich, aber die Herangehensweise, wie in den USA grundsätzlich vor allem in so kleineren Orten oder auch mit West und so weiter auf Leute zugegangen wird, das unterscheidet sich schon krass vom Zugang in Österreich oder Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich glaube, das ist schon, ich kann mir gut vorstellen, dass es was damit zu tun gehabt hat, dass er einfach ganz anders aufgenommen worden ist, dass er auch vielleicht, dass niemand ihn gekannt hat und niemand gewusst hat, dass er dieser Typ ist, der grundsätzlich wenig zu tun hat mit Leuten, sondern er war einfach jemand, den die Leute gesehen haben, er braucht da Hilfe und sie waren nett und freundlich zu ihm und das hat wahrscheinlich auch seinen Outlook ein bisschen geändert. Die Tatsache, dass er dann ja auch versucht hat, zurückzukehren, das ist, glaube ich, schon so ein Indikator, ja? Wenn du einmal was erlebst, wo du das Gefühl hast, dass du gewertschätzt wirst, ja.
Ja.
Und dass die Leute an dir interessiert sind, dann möchtest du da wieder hin, ja.
Ja, also diese Geschichte hat ihn, wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dir vorgreife, aber ich habe da auch mit seiner Pflegerin gesprochen und es gab ein Fotoalbum, das er, glaube ich, schon von der Familie in den USA bekommen hat, zu seinem Geburtstag mit Erinnerungsfotos. Mhm. Und also sie sah bei ihm dann immer noch dieses Fotoalbum, durch das er häufig blätterte. Es war wahrscheinlich genau dieses Album und da waren diese Bilder drin. Und immer wenn er da blätterte, da, naja, wurde er entspannter. Das war so das Erlebnis seines Lebens, so bis zum Ende. So, das trug er mit sich. So. Ja.
Also ich würde sagen, es wäre wahrscheinlich fast für jeden Menschen, der hier zuhört, so das Erlebnis seines Lebens oder ihres Lebens. Weil wann passiert da sowas? Ja, dass du eine internationale Celebrity wirst eigentlich und in den USA in zwei unterschiedlichen Städten auch gleich hofiert wirst.
Ja.
Aber es ist irgendwie gut zu hören, dass diese Erinnerung für ihn, obwohl er in Deutschland ja dann ganz anders aufgenommen worden ist, auch in den Medien, so wie das, was ich auch angesprochen habe, wo Leute sich lustig gemacht haben drüber, wo es in Wirklichkeit war, es hat für ihn ja eine großartige Sache.
Ja, ich glaube auch. Ich muss nochmal dazu sagen, weshalb das aber mit diesem Fotoalbum so besonders ist, wir müssen das jetzt nicht groß thematisieren, aber er ist durch seinen Alkoholkonsum hat er so eine Art Demenz bekommen. Korsakow-Syndrom heißt das. Und das heißt, gegen Ende hat er sich auch nicht mehr an so viel erinnert. Aber diese Erinnerung war irgendwie wohl so tief in ihm drin, dass sie ihn dann auch bis zum Ende begleitet hat. Also ja, das ist dann doch irgendwie ganz schön, weil ich mich auch so gefragt habe, wenn man jetzt so sein Leben bilanziert, war das jetzt am Ende gut oder schlecht oder wie auch immer, finde ich irgendwie, also er hat immerhin auf jeden Fall dieses wahnsinnige Erlebnis gehabt, das haben ja viele, die meisten natürlich nicht, also so ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber dieses Ereignis bleibt auf jeden Fall für ihn.
Ja. Mir geht es ein bisschen wie dir. Ich finde, was du eben erzählt hast, die Tatsache, dass dieses Fotoalbum für ihn sowas bedeutet hat, dass auch dann später, als er sich wahrscheinlich nicht mehr so aktiv daran erinnert hat, dass das für ihn irgendwie auch was gebracht hat, was ihn beruhigt. Ich finde das ein bisschen versöhnlich.
Ja.
Also vor allem auch, wenn wir jetzt so drüber sprechen, ja, gut, er war den Rest seines Lebens, ist er nicht irgendwie im Vordergrund gestanden oder ich denke mal dann halt, es gibt so viele Leben, ja, die im Grund so ablaufen, aber die nicht an Besuch in Bangor und in San Francisco haben, wo man gefeiert wird. Ja. Also ich glaube, es ist, wie soll ich sagen, ich finde es grundsätzlich natürlich immer schade zu hören, wie ihr Leben zu Ende geht. Mm. Ja, also oft eben auch in Einsamkeit und dass du niemanden hast, der irgendwie bei dir ist in den letzten Jahren und solche Dinge.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich so, wie er einfach war grundsätzlich, ja, wie du es gesagt hast. Also eher jemand, der introvertiert war, der allein gelebt hat und der eben in seinem Leben dann auch dieses wahnsinnige Erlebnis gehabt hat.
Ja, ja, aber es ist, naja, es ist halt tatsächlich nur so ein bisschen dieser Kontrast. Also ich frage mich, wenn er, hätte er so viele Leute bei sich oder um sich gehabt, wie, also in Deutschland, wie dann in den USA, wäre es vielleicht so ein bisschen anders verlaufen. Also man denkt so, okay, das, warum verlief sein Leben danach nicht etwas besser, also es war jetzt auch kein Absturz, so würde ich jetzt auch nicht sagen, aber und ich weiß auch nicht, inwiefern dieses Erlebnis ihn insofern, naja, frustriert hat, dass es danach halt nicht so gut weiterging, das weiß man natürlich auch nicht, aber es...
Wie soll ich sagen, ich find's einerseits gut, dass wir jetzt mehr wissen, einfach damit wir irgendwie, damit die Geschichte abgeschlossen ist für sich. Natürlich, mir wäre es lieber gewesen, wenn du rausgefunden hättest, gut, tatsächlich ist er dann doch in die USA und ist einfach unter dem Deckmantel einer gewissen Anonymität dann dort, hat dort seine letzten Jahre oder den Rest seines Lebens verbracht. Es ist einfach so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, diese schöne Geschichte, wie er gefeiert wurde und dann aber eben auch zu sehen, so Celebrity-Status ist sehr kurzlebig. Ja?
Ja.
Also du kannst es schnell werden, so wie er es worden ist, innerhalb kürzester Zeit. Aber du, wenn dann die Aufmerksamkeit weiter wandert zu anderen Dingen oder anderen Menschen und du aber versuchst, dieses Gefühl und auch diese Position aufrechtzuerhalten, funktioniert es eben nicht immer. Und das haben wir ja bei ihm auch gesehen, weil er ja zweimal versucht hat, dort irgendwie Fuß zu fassen und es hat nicht funktioniert.
Natürlich, bei dieser Sache in den USA hatte ich so ein bisschen auch immer das Gefühl, da nutzen auch einige Leute seine Berühmtheit jetzt so ein bisschen aus. Die wollen sich dann so mit ihm zeigen lassen. So diese Tatsache, dass er dieses Einkaufszentrum eröffnet hat und ein Jahr später kriegt er da nur einen Hausmeisterjob angeboten. Ist ein bisschen bitter.
Ja, ist natürlich bitter. Und natürlich, ja, ich glaube, das ist auch so die Kehrseite dieser Freundlichkeitsmedaille, von der ich gesprochen habe.
Ja,
natürlich, du wirst schnell aufgenommen und du die Leute sind sehr freundlich, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig. Ja.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch in diesem Fall einfach der Fall gewesen. Ja, vielen Dank, Sebastian, für deine Arbeit und dass du uns mitgeteilt hast, was du rausgefunden hast. Also, grundsätzlich, die Geschichte an sich ist ja recht uplifting. Das Ende seines Lebens, beziehungsweise die letzten Jahre, die sind jetzt nicht so wahnsinnig uplifting, wie man sich sehr erhofft hätte, aber zumindest die Tatsache, dass er sich auch in den Jahren danach noch immer sehr gern daran erinnert hat, wofür dieses Album ein Indikator ist, finde ich ja auch nicht schlecht.
Ja, ich habe auch sonst noch eine andere Uplifting-Geschichte. Hat mir seine Pflegerin erzählt, dass er, als er in dieser Einrichtung gewohnt hat, wollte irgendwann sich eine neue Couch bestellen und sie blätterten Kataloge durch und er entschied sich für eine rote Kunstleder-Couch. Und die Frau sagte, es sei schon ungewöhnlich, dass ein Mann in diesem Alter sich überhaupt eine rote Couch bestellt und sie dachte, naja, vielleicht kam da doch so ein bisschen raus, dass er, naja, in ihm auch mehr steckte als so ein ruhiger, in sich gekehrter Typ, sondern er sozusagen auch so ein bisschen so ein, naja, sie sprach irgendwann mal von Firebeast, aber ja, ich glaube, es gab einen anderen Erwin Kreutz, den man vielleicht in den USA kennengelernt hat.
Finde ich es eigentlich ein guter Abschluss für dieses Gespräch. Vielleicht, dass wir uns auch alle in Erinnerung rufen, dass das, was man sieht, nicht immer das ist, was den Tatsachen entspricht. Ja? Dass man vielleicht ein bisschen tiefer gräbt, auch im Kontakt mit Menschen und einfach schaut, ob da Dinge sind, die man einfach übersehen hat in einer Person. Und grundsätzlich einfach darauf schaut, dass alle Menschen das beste Leben haben, das sie haben können. Um es jetzt pathetisch auszudrücken.
Ja, ist schon angemessen.
Ja, großartig. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Hast du Dinge, wo man deine Arbeiten lesen kann oder wo du Leute darauf hinweisen willst oder sowas in die Richtung?
Ja, nur eine Sache, die jetzt gar nichts mit meiner journalistischen Arbeit zu tun hat. Auf Instagram bin ich Teil eines Literaturprojekts namens 1000 Zeichen, also instagram.com/1000 als Zahl und dann Zeichen. Das sind Geschichten, die genau 1000 Zeichen lang sind. Ja, genau. Das.
Sehr gut. Na dann würde ich sagen, lest euch alle die 1000 Zeichen Posts durch. Ich bin ja nicht auf Instagram. Ja.
Oh,
das heißt,
nein.
Ich muss mal einen Account ausborgen, ja. Um es jetzt zu lesen. Großartig. Gut, in diesem Fall danke dir und danke euch, die ihr jetzt hier zugehört habt. Ich hoffe, dass wer auch immer Interesse daran gehabt hat, herauszufinden, was aus Erwin Kreutz wurde, dass dieses Interesse jetzt etwas gestillt wurde. Das letzte Wort überlassen wir natürlich wie immer Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.